von cleveren Tricks und brutalen Machtkämpfen. In der dritten Folge von The Weavery Dramcast tauchen wir ab in den hochprozentigen Untergrund der illegalen Brennereien und Whisky-Schmuggler. Jetzt geht's los. Hallo, moin und herzlich willkommen zur dritten Folge von A Weavery Dramcast. Wie im Cold Opener schon angekündigt, geht es heute also um die Schwarzbrennereien und den Whisky-Schmuggel im 17., 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Folge heute ist in zwei Teile aufgeteilt, wenn man so will. Im ersten Teil geht es so ein bisschen um den Überblick, um die Schmuggeleien und Schwarzbrennereien in Schottland. Und im zweiten Teil geht es um die Brennerei Glenlivet, der in diesem Kontext eine ganz besondere Rolle zukommt. Für den ersten Teil, also den Überblick, empfehle ich den namensgebenden Potch Goo. Der ist ein Blend aus dem Hause Gallic Whiskies und ist ein ganz toll trinkbarer, etwas rauchiger Blend, der perfekt zu diesem ersten Teil passt. Vor allem, weil dieser gälische Name übersetzt schwarze Brennerei heißt, also illegale Brennerei. Das, was man heute in Amerika unter dem Namen Moonshine versteht, ist in etwa das Gleiche, wobei der Moonshine natürlich das bezeichnet, was rauskommt, also sozusagen der schwarzgebrannte, und Potch Goo wäre das, in dem das hergestellt wird, also die schwarze Destille, die in der Moonshine in Anführungsstrichen hergestellt wird. Aber Moonshine ist eben die Bezeichnung in Amerika für den schwarzgebrannten. Und im zweiten Teil dann, wenn es im Speziellen um den Glenlivet geht, da trinkt man natürlich den passenden Glenlivet. Glenlivet allerdings wird immer so als der typische Einsteiger-Whisky bezeichnet. Da scheiden sich aber auch so ein bisschen die Geister, weil die Frage ist immer, was ist gut für den Einsteiger, was ist nicht so gut. Der Glenlivet ist sehr leicht, sehr, sehr zugänglich, hat keine Ecken und Kanten und wird deswegen immer für Einsteiger empfohlen, weil er eben so easy drinkable ist. Ich finde ihn aber ein bisschen zu langweilig, zumindest den 12er. Und finde, dass er gerade für Einsteiger deswegen nicht so gut geeignet ist, weil man sehr gut riechen und schmecken können muss, um dem überhaupt irgendwas abzugewinnen. Ansonsten ist es halt einfach Whisky. Also ich finde immer, für Einsteiger ist es spannender, wenn man irgendwas trinkt, wo auch die ungeübte Nase und die ungeübte Zunge schon ein Erfolgserlebnis hat und irgendwas Besonderes schmeckt oder merkt oder was auch immer. Also den 12er würde ich nicht unbedingt empfehlen. Ich habe den 18er mal probiert, den fand ich sehr, sehr gut. Aber für den muss man auch schon ein bisschen fortgeschritten sein, finde ich, weil der, wie gesagt, sehr, sehr leicht ist. Der 18er ist schon wirklich sehr komplex, also um da alle Nuancen rauszuschmecken und den sozusagen zu wertschätzen für das, was er ist, finde ich, sollte man schon ein bisschen fortgeschrittener sein. Es gibt aber von Glenlivet unendlich viele verschiedene Varianten für den Einzelhandel und für den Travel Retail. Entweder muss man da mal ein Vertical Tasting machen oder einfach mal blind reingreifen und irgendeinen probieren. Welcher da genau am besten ist, kann ich euch an dieser Stelle gar nicht so richtig sagen. Aber den 18er kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Okay, wo waren wir letzte Folge stehen geblieben? Also, im 17. Jahrhundert wurde der Whisky also immer populärer in Schottland. Jeder hat im Prinzip in seinem Keller oder in seinem Vorgarten oder in den Highlands hinter einem Hügel selber Whisky gebrannt und den getrunken und vielleicht auch mal dem Nachbarn irgendwie was davon abgegeben. Whisky war also sehr populär. Der Staat hat das natürlich relativ schnell mitbekommen und wollte daran dann auch verdienen. Natürlich wollten sie auch verhindern, dass der Schotte das bisschen Nahrung, was er hatte, sofort in Whisky umwandelt. Aber vor allem wollte man auch daran verdienen. Also hat man zuerst das Malz besteuert und als man aber gemerkt hat, dass das ganz schön nach hinten losgegangen ist, ne, erinnert euch, Malt Tax Riots und so weiter, und dass das vor allem die Nahrungsproduktion auch noch behindert hat, weil eben auch das Brotbacken auf einmal besteuert wurde, beziehungsweise die Ingredients, die ich brauche, um Brot herzustellen, ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, gut, dann lassen wir das in Ruhe und besteuern nur den Spirit, der am Ende hergestellt wird. Und 1707, nach der Treaty of Union, ne, ihr erinnert euch an die letzte Folge, hat England den Druck auf Schottland dann natürlich noch erhöht, also den Steuerdruck, und hat gesagt, gut, jetzt wo wir eine Union sind und ihr an unserem Welthandel teilhaben könnt, müsst ihr aber auch unsere englischen Steuern bezahlen. Das hat die Whiskybrennereien noch weiter in den Untergrund getrieben, weil die zum einen überhaupt gar nicht verstanden haben, dass sie überhaupt Steuern bezahlen sollen, weil jeder hat irgendwie bei sich im Garten gebrannt, für sich und seine Kumpels und seine Nachbarn und es war doch alles cool. Warum soll ich dafür auf einmal Steuern bezahlen? Und zum anderen haben sie wortwörtlich das Steuerrecht nicht verstanden, weil das Steuerrecht eben auf Englisch von den Engländern geschrieben war und die Schotten immer noch Gälisch gesprochen haben. Das alles hat dazu geführt, dass Schmuggel für gute 150 Jahre eigentlich der Standard-Handelsweg, in Anführungsstrichen, für Whisky war. Und das war auch überhaupt gar kein Problem, das war weder verpönt noch irgendein soziales Stigma oder so, sondern das war einfach so. Es gibt sogar Erzählungen davon, dass Pfarrer Whisky in ihren Kirchen versteckt haben, im Keller oder unter der Kanzel oder sonst wo, und dass dann der Whisky in Särgen aus Kirchen geschmuggelt wurde. Also was für ein tolles Bild das ist. Und das alles hat dazu geführt, ich hatte es letzte Folge auch schon erwähnt, dass in den 1770ern nur ungefähr 10% aller Brennereien in Schottland wirklich legal waren. Und dass in der Hauptstadt Edinburgh von 400 Brennereien nur 8 wirklich legal waren. Also nur zur Klarstellung, wenn wir jetzt von Brennereien an dieser Stelle sprechen, dann sind damit auf keinen Fall die Brennereien von heute gemeint, die im Jahr irgendwie 2, 3, 4, 5, 6 Millionen Liter Alkohol produzieren, sondern das sind wirklich kleine Brennapparaturen, die irgendwie 200, 300, 400 Liter überhaupt irgendwie fassen und die, wie gesagt, sehr, sehr klein sind, für den Hausgebrauch und für die Nachbarschaft gerade noch reichen. Ansonsten könnte man ja 400 Brennereien in einer Stadt wie Edinburgh überhaupt gar nicht unterbringen, das geht ja gar nicht. Okay, und um jetzt den Bogen zu schlagen zum Ende der letzten Folge, ihr erinnert euch, England befindet sich im Unabhängigkeitskrieg mit den USA und muss für diesen Krieg alle Nahrung, die sie haben, bereitstellen und braucht für diesen Krieg aber auch sehr, sehr viel Geld. Also versucht England 1784 mit dem Wash Act ein vereinfachtes Steuerrecht einzusetzen, mit dem sie mehr Geld verdienen können und mit dem sie verhindern, dass aus der Nahrung, die da ist, zu viel Whisky hergestellt wird. Und wie machen sie das? Naja, sie teilen Schottland auf und ziehen eine Linie zwischen Dundee und Greenrock und erklären, alles was darüber ist, zu den Highlands und alles was darunter ist, zu den Lowlands. Diese Linie ist heute noch relevant, wenn man von den sogenannten Whisky-Regionen spricht. Also von den Highlands, von den Lowlands, Islay, die Inseln, Campleton und der Speyside. Dann gibt es immer noch diese Linie, die die Highlands von den Lowlands trennt. Warum hat man das gemacht? Nun, das war ganz einfach. Man hat gesagt, die Destillerien in den Lowlands werden legalisiert und dort wird eine Steuer auf die Menge der Wash, die verarbeitet wird, erhoben. Also die Wash ist sozusagen das, wenn ich meine Gerste gemälzt habe und habe das aufgeweicht in Wasser und habe das mit Hefe versehen, dass das so vor sich hingegoren hat, also sozusagen ein Jungbier habe, das ich dann destilliere. Und dieses Jungbier, das ist die Wash. Und die Menge hat man besteuert in den Lowlands. In den Highlands hingegen hat man die Größe der Stills besteuert. Also je nachdem, wie groß das war, worin man gebrannt hat, je nachdem musste man Steuern bezahlen. Hinzu kam, und das ist natürlich ganz interessant, in den Lowlands war nicht nur das Destillieren legalisiert, sondern auch der Handel war okay, der Handel mit England, weil in den Lowlands kann man halt sehr gut hin, um Steuern einzutreiben und um das alles zu kontrollieren. In den Highlands, wo das extrem schwierig war, jede einzelne Brennerei zu finden, in den Bergen, wo sie sich versteckt haben und so weiter, da kam man nicht so gut hin, da konnte man das nicht kontrollieren, also hat man es einfach komplett verboten und hat gesagt, nee, hier dürft ihr es nicht, da unten die dürfen, ihr hier oben, ihr dürft nicht. Ihr dürft nur ganz klein. Also auch das ist einfach aus praktischen Gründen total nachvollziehbar. Und man hat eben gesagt, in den Lowlands, ihr dürft exportieren. In den Highlands, ihr dürft nicht exportieren, weil wir können euch nicht kontrollieren. Das hat aber noch mehr dazu geführt, dass die Highlander halt gesagt haben, gut, dann schmuggeln wir halt. Und was noch passiert ist, dass in den Lowlands, in den darauffolgenden, ja man muss schon fast sagen Monaten, extrem viel Gin produziert wurde. Gin kann man viel schneller produzieren als Whisky. Whisky darf sich ja erst nach 3 Jahren Whisky nennen. Und Gin kann ich einfach destillieren, abfüllen und zack, bumm, verkaufen. Und jetzt, wo das in den Lowlands erlaubt war und die das schon ganz lange gemacht haben, haben sie einfach gesagt, ja cool, dann jetzt gib ihm. und haben unglaublich viel Gin in unglaublich kurzer Zeit produziert, was dazu geführt hat, dass England mit Gin aus Schottland überschwemmt wurde und relativ schnell ein Viertel allen Gins in England aus Schottland gekommen ist. Was hatte das zur Folge? Das hatte zur Folge, dass die englischen Gin-Produzenten sich beschwert haben, dass die Schotten ihnen das Geschäft kaputt machen. Und weil die englischen Gin-Hersteller zufällig in Westminster ganz gute Beziehungen hatten, kam es ganze 2 Jahre später zum sogenannten Distillery Act. Und in dem Distillery Act wurde die Trennung zwischen den Highlands und den Lowlands schon wieder aufgehoben. Und Schottland wurde einfach komplett an das englische Steuerniveau angepasst. Außerdem wurden extrem hohe Steuern für den Export aus Schottland, vor allem nach England, erhoben, was dazu geführt hat, dass im Prinzip über Nacht diese Gin-Produktion, die von Schottland nach England gekommen ist, komplett gestoppt wurde. Und die Whisky-Produktion, die vorher sowieso schon relativ undergroundig und hauptsächlich illegal vonstatten gegangen ist, hat das im Prinzip dann noch weiter in den Untergrund befördert. Und wie vorhin schon angedeutet, war vor allem in den Highlands und auf den Inseln die Schwarzbrennerei quasi ungebremst. Nur mal so als kleines Beispiel. Auf Islay gibt es ja diese Straße im Südosten, die von Laphroaig über Lagavulin nach Ardbeg führt. Und an dieser Küste alleine, also diese Straße, das sind ungefähr so 4 bis 5 Kilometer. Und an dieser Küste alleine soll es zwischenzeitlich 12 Schwarzbrenner gegeben haben, die von dort ihren Whisky, naja, in die ganze Welt vertrieben haben. Und in den Highlands sah es ziemlich ähnlich aus eigentlich. Da konnte man zwischen dem Moos und den Heidekraut bewachsenen Hügeln einfach total gut seine kleinen Destillen verstecken. Und es ging sogar so weit, dass Leute Rohrsysteme gebaut haben, die von ihren kleinen Brennereien in ein nahegelegenes Haus zum Beispiel gegangen ist und dort diesen Dampf, diesen Rauch, der eben bei der Herstellung von Whisky erzeugt wurde, in einen Schornstein von einem Haus befördert hat, wo dann einfach irgendwie so ein Schlot geraucht hat und man dachte, naja, das ist halt der Schlot von dem Haus, der da raucht und nicht die Brennerei, die vielleicht 50 Meter weiter irgendwo hinter einem Hügel versteckt ist. Und wenn Brennereien nicht wie Glendronach, ihr erinnert euch an die letzte Folge mit den Krähen, die auf Glendronach aufgepasst haben, wer nicht solche Schutzpatronen-Krähen hatte, der hat trotzdem zusammengehalten und hat dann mit anderen Brennereien, die auf anderen Hügeln lagen und die man irgendwie sehen konnte, sich irgendein Zeichensystem ausgedacht. Hier wie bei Herr der Ringe mit diesen Feuern, die dann angemacht wurden. Das wäre ein bisschen sehr auffällig gewesen. Aber trotzdem haben sich die Brenner, die Schwarzbrenner, untereinander ausgeholfen. Und wenn einer der Steuereintreiber auf dem Weg war und hat sich umgeguckt und hat Brennereien gesucht, die man hochnehmen konnte oder von denen man Geld eintreiben konnte, dann haben die da natürlich niemanden vorgefunden, weil die sich gegenseitig geholfen und vorgewarnt haben. Eine andere sehr spannende Erfindung oder Herangehensweise ans Schmuggeln waren die sogenannten Belly Canteens. Das waren kleine Blechkanister, wobei so klein waren die gar nicht. Das sind so 7 bis 8 Liter reingegangen. Und die haben sich Frauen um den Bauch gebunden. Die waren auch so ein bisschen rundlich natürlich geformt, dass die Frauen aussahen, wie wenn sie schwanger sind. Und damit sind die dann in die Städte gelaufen, von dort, wo der Whisky gebrannt wurde, und haben als schwangere Frauen getarnt den Whisky ebenso geschmuggelt. All diese Schmuggeltricks waren den Steuereintreibern natürlich irgendwie bekannt. Man wusste, dass es das gibt und man wusste, dass die Schmuggler den Steuereintreibern immer einen Schritt voraus waren, aber man konnte nicht so viel dagegen machen. Also hat man sich ein neues Steuergesetz überlegt und das war 1816, der sogenannte Small Stills Act. Und beim Small Stills Act hat man beschlossen, dass kleine Brennereien, dass kleine Destillerieapparate bis zu 40 Gallonen, also das sind ungefähr so 150 Liter, legalisiert werden konnten. Nur nochmal im Vergleich, ich hatte es ja vorher kurz angedeutet, man spricht hier also von Brennereiapparaten, die ca. 150 Liter fassen. Heute hat man Stills, die 5.000 bis 25.000 Liter fassen. Also das nur als Größenvergleich, wovon wir hier eigentlich reden. Dieser Small Stills Act, der hat ein bisschen was gebracht, aber das war eigentlich auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Das hat im Prinzip keinen interessiert, weil die sowieso alle geschmuggelt haben und schwarz gebrannt haben. Und wenn dann irgendwie so kleine kannst du legalisieren, ja, warum? Muss ich doch nicht. Läuft doch auch so. Also im Prinzip hat es zu gar nichts geführt. Um 1820 wurden jährlich ca. 14.000 illegale Whiskybrenner hochgenommen. Und trotz dieser riesigen Zahl von 14.000 illegalen Brennern, die man entdeckt und sozusagen dicht gemacht hat, war immer noch 50% des in Schottland getrunkenen Whiskys nicht legal und an der Steuer vorbei produziert worden. Gut, alle Verbotsgesetze scheinen nicht so wirklich zu wirken, also muss man sich was anderes überlegen. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit Belohnungen fürs andere in die Pfanne hauen und, Achtung, anschwärzen? Also hat sich der Staat überlegt, gut, wer seinen Nachbarn verpfeift und sagt, da gibt es eine Schwarzbrennerei, ich habe sie entdeckt und die meldet, der kriegt 5 Pfund Belohnung. Und 5 Pfund war damals echt ein Haufen Geld. Aber die Schotten halten natürlich zusammen. Gerade wenn es um die Steuer geht und gerade wenn die Steuer an die Engländer bezahlt werden muss. Also haben sie genau das Gegenteil von dem gemacht, was sich der sich diese Verrat deinen Nachbarn und krieg eine Belohnung dafür Nummer ausgedacht hat, erhofft hat. Sie haben nämlich, wenn sie neue Teile für ihre kleine Brennerei gebraucht haben, die alten Teile einfach dagelassen, haben diese alten Teile als Brennerei gemeldet, haben gesagt, oh, ich habe da eine Brennerei entdeckt, haben dafür 5 Pfund Belohnung bekommen und haben von den 5 Pfund neue Teile für ihre Destillerie gekauft und haben die neue Destillerie mit neuen Teilen einfach 100 Meter woanders wieder neu aufgebaut und haben vom Staat noch einen kleinen Zuschuss dafür bekommen. Sehr, sehr clever, sehr, sehr lustig. Unterm Strich sind die Steuereintreiber und der Staat so ein bisschen ratlos und denken sich, Alter, egal was wir machen, wir werden nur verarscht, wir werden nur ausgenutzt, die machen sowieso, was sie wollen. Was sollen wir noch machen? Wir können eigentlich nichts machen. Dann machen wir es halt ganz anders. Und 1823 mit dem sogenannten Excise Act machen sie es wirklich ganz anders, denn das Brennen von Whisky wird ab diesem Zeitpunkt grundsätzlich legal. Und man führt eine einmalige Lizenz von 10 Pfund ein, das heißt, wenn ich eine Brennerei, eine Destillerie eröffnen möchte und anfangen möchte, legal zu brennen, dann muss ich einmal 10 Pfund bezahlen und dann jährlich eine Steuer bezahlen für das Volumen an Whisky, an Spirit, an Gin. Es geht ja nicht nur um Whisky, sondern auch um Gin. Und gemessen an dem Alkohol, den ich jährlich produziere, muss ich jährlich eine Steuer bezahlen. Und das war wirklich so einfach und so zugänglich für alle, die Alkohol herstellen wollten, dass wirklich über kürzeste Zeit das Schwarzbrennen komplett ausgestorben ist. Ihr erinnert euch an diese Zahl vom Anfang, 10% des ganzen Whiskys ist nur legal und 8 von 400 Brennereien aus Edinburgh sind nur legal. 50 Jahre nach dem Excise Act soll es nur noch 6 schwarze Brennereien in Schottland gegeben haben. Also die komplette Verkehrung von dieser Statistik durch eine einzige, ausnahmsweise mal clever überlegte Steueränderung. Aber dieser Excise Act und die Revolution des Whiskyherstellens, die eben das Schwarzbrennen obsolet gemacht hat, hat nicht allen gefallen. Allen voran denen, die seit Jahrzehnten und Jahrhunderten eben schwarz gebrannt haben und sich Betriebswege überlegt haben und sich Schmuggelwege überlegt haben und mit Leuten zusammengearbeitet haben, die für sie Whisky geschmuggelt haben und damit auch wiederum Geld verdient haben. All deren Job und deren Betriebswege und alles, was die sich aufgebaut hatten, ist über Nacht obsolet geworden. Man kann sich also vorstellen, dass die ersten Brennereien, die sich offiziell legalisiert haben, ganz schön Ärger bekommen haben mit den Schwarzbrennereien, die außenrum waren und die sich jetzt in all ihrer Existenz und in all ihrem Handeln extrem bedroht sahen. Und damit sind wir bei der Geschichte von Glenlivet. Glenlivet ist nämlich der Inbegriff des legal gewordenen, schwarzgebrannten Whiskys in Schottland. Und wie wichtig Glenlivet für die schottische Whiskywelt war und bis heute eigentlich ist, das werden wir uns jetzt im zweiten Teil mal genauer ansehen. Um diese Wichtigkeit aber zu unterstreichen und da nochmal eine schöne Anekdote zu erzählen, muss ich nochmal so einen kleinen Schlenker machen, wie man das ja von mir vielleicht gewohnt ist. Nämlich zur von mir schon auch viel und häufig angeschnittenen Schlacht von Culloden. Die Schlacht von Culloden ist insofern schon sehr interessant und nennenswert, weil es der letzte Bürgerkrieg Großbritanniens war und weil es der letzte große Krieg war, der auf den britischen Inseln ausgetragen wurde. Ihr erinnert euch sicher an die letzte Folge, in der King James II. Vom Thron vertrieben wurde, weil die Engländer den holländischen König angerufen haben und haben gesagt, könntest du nicht bitte bei uns König werden, weil der James ist nicht so cool und du kannst bei uns gerne König werden, wenn du hier die Bill of Rights unterzeichnest, die uns als Parlament deine ehemaligen Rechte und Mächte als König überträgt. Und ihr erinnert euch, dass der William gesagt hat, okay, und zack, war er König von England, Schottland und Wales. Aber ihr erinnert euch auch, dass einige schottische Clans das überhaupt nicht cool fanden, weil der James ja ein schottischer König war und weil die schottischen Clans es auch überhaupt nicht verstanden haben, dass das Parlament jetzt plötzlich die Mächte und die Rechte eines von Gott gewählten Königs innehaben soll. Und dieser Zusammenschluss der schottischen Clans waren die Jacobites, die eben angelehnt an Jakobus, dem lateinischen Wort für James, Jacob, sich so genannt haben und aufbegehrt haben für die Wiedereinführung des rechtmäßigen Königs. Und weil es in dieser Schlacht eigentlich mehr um so eine Glaubensfrage ging, nämlich wer ist der rechtmäßige König, und Glaubensfrage trifft es insofern auch ganz gut, weil ihr euch sicherlich auch erinnert, dass hier auch der Protestantismus und der Katholizismus eine Rolle gespielt haben und welche Religion jetzt die eigentliche Staatsreligion ist und die rechtmäßige Religion für den rechtmäßigen König, kam es dazu, dass es in dieser Schlacht von Culloden auf beiden Seiten auch ein sehr durchmischtes, naja, Publikum nicht, sondern sehr, sehr durchmischte Streitkräfte standen. Auf der einen Seite Engländer und Schotten, die mit dem König, der jetzt auf dem Thron sitzt, völlig zufrieden waren. Und auf der anderen Seite schottische Clans, Engländer und Franzosen, die den alten König bzw. die Nachkommen des alten Königs King James wieder einsetzen wollten. Warum die Franzosen damit dabei waren? Na, weil die Franzosen es schon immer lustig fanden, die Engländer zu ärgern. Und wenn es dann innerhalb von Großbritannien auch noch einen Bürgerkrieg gab, wo man gegen den im Moment auf dem Thron sitzenden König mitputschen konnte, da waren die Franzosen natürlich sofort mit dabei und haben gesagt, na klar, da helfen wir gerne. Ein bisschen Zwietracht in Großbritannien, das finden wir gut, da sind wir gerne mit dabei. Und long story short, am Ende sind die Highlander mit ihren Schwertern den Engländern mit ihren Musketen und Kanonen komplett unterlegen und müssen eine vernichtende Niederlage hinnehmen. Und weil England jetzt von den schottischen Clans, ihrem ständigen Aufbegehren, ihrem ständigen Geraufe, ihrem ständigen Whiskygetränke und Nahrung verschwende, langsam echt genug haben, greifen sie zu einem unglaublich rabiaten Mittel und verbieten das Schottischsein gleich ganz. Im Einzelnen heißt das, sie verbieten es, das Tartan und den Kilt zu tragen, und sie verbieten die gälische Sprache. In dem Zusammenhang passt der Putschgu noch viel besser, denn der Putschgu wird von einer Firma hergestellt, die sich Gaelic Whiskies nennt. Und diese Firma befindet sich auf der Isle of Skye und sie wurde von Sir Ian Noble gegründet, der mit diesem Whisky die Authentizität des Whiskys wiederherstellen möchte und vor allem auf die gälische Sprache wieder aufmerksam machen möchte. Und nicht weit entfernt von dem Headquarter von Gaelic Whiskies, was aber nur in so einem kleinen Hinterhof, so ein kleiner Schuppen ist, befindet sich die Hochschule für gälische Sprache, die auch von Ian Noble gegründet wurde. So, und hier können wir jetzt sehr gut die Brücke zum Glenlivet schlagen, denn nachdem 1746 die gälische Sprache verboten wurde und das Tragen des Tartans und des Kilts, hat sich 100 Jahre lang kein englischer König mehr nach Schottland getraut. Was man angesichts der Tragweite dieser Entscheidung und dieses Verbots nicht ganz unverständlich ist. In dieser Zeit aber haben Autoren wie Robert Burns oder Sir Walter Scott, von denen ihr ja in den letzten Folgen schon erfahren habt, dafür gesorgt, dass sich das Bild, was man von den Schotten hatte, deutlich geändert hat. Von diesen raufbeuligen, saufenden Krawallmachern zu dem hier.
They fought like warrior poets. They fought like Scotsmen and won their freedom.
Und als König George nach Schottland kommt, will er sie kennenlernen, diese freiheitliebenden Kriegerpoeten. Und was er vor allem kennenlernen will, ist dieser Glenlivet, von dem jeder redet. Denn Glenlivet ist zu dieser Zeit wirklich der Inbegriff des schottischen Whiskys. Und nicht nur des schottischen Whiskys, sondern vor allem des schwarzgebrannten, illegalen schottischen Whiskys. Und King George ist von dieser kultigen Idee des freiheitliebenden, illegal Whisky brennenden schottischen Kriegerpoeten so angetan, dass er das halt auch mal probieren möchte. Offiziell wurde Glenlivet aber 1824 gegründet, also 2 Jahre nachdem King George zu Besuch war. Der Gründer George Smith wird in der Geschichte als A Farmer Nearby vorgestellt, was in einem sehr schönen Text mit folgendem Nebensatz begleitet wurde, which in those days and in this region pretty much meant an illicit distiller. Also zu der Zeit in der Gegend hieß a farmer ein Schwarzbrenner. George Smith ist da also schon relativ lange als Farmer tätig und gründet 1824 eine Distillerie. Und in diesem Livet-Tal, wo es also sehr, sehr viel Farmer gibt, ist er der Erste, der nach dem Excise Act seine Brennerei legal machen möchte. Und da sind wir bei dem Thema, was ich vorher schon kurz angerissen hatte. Seine Nachbarn, die auch alle Farmer, also Schwarzbrenner waren, fanden das überhaupt nicht lustig und haben gedroht, ihn mitsamt seiner Brennerei in Flammen aufgehen zu lassen. Und glaubt mir, das haben die nicht einfach nur gedroht, sondern das haben die wirklich gemacht. Am Beispiel von James Robertson kann man das sehr gut sehen. Der hat 1823 nämlich an der oberen Dee Side, also auch so eine Brutstätte für Schwarzbrenner, die Lochnagar Brennerei gegründet und wurde dort von seinen Nachbarn genauso angegangen. Und die haben das, was sie ihm angedroht haben, 3 Jahre später wirklich auch gemacht. 1826 haben sie seine Brennerei nämlich komplett zerstört. James Robertson hat sich dann ein Herz gefasst und hat nochmal die Brennerei aufgebaut an anderer Stelle, 1841, und seine Nachbarn haben die Brennerei wieder komplett kaputt gemacht. Dann hat er es erstmal gelassen. Und so hat auch unser George Smith die Drohung von den Schwarzbrennern nicht auf die leichte Schulter genommen. Ganz im Gegenteil. Man sagt, dass er nie ohne seine 2 Steinschlosspistolen aus dem Haus gegangen ist und hier und da wirklich auch von ihnen Gebrauch machen musste. Aber es hat sich offensichtlich gelohnt, denn die Glenlivet-Brennerei gibt es heute noch. Und sie ist, wie gesagt, so bekannt und so berühmt geworden, dass nicht nur der König danach gefragt hat, als er sich nach 100 Jahren mal wieder nach Schottland getraut hat, sondern dass jede Brennerei in der Umgebung sich plötzlich Glenlivet genannt hat, um unter diesem Namen ihren Whisky zu verkaufen. Als George 1871 stirbt, übernimmt sein jüngster Sohn John Gordon Smith die Leitung der Brennerei. Und der hat zum Glück Jura studiert und nimmt sich all die anderen im Umkreis, die unter seinem Namen, also unter dem Namen Glenlivet, ihren Whisky verkaufen, jetzt mal ordentlich vor. Und es kommt zum ersten Markenstreik in der Single Malt Whisky Geschichte. Vor Gericht geht es nämlich jetzt genau darum. John Gordon Smith behauptet, sie wären die Glenlivet-Brennerei und nur sie dürften diesen Namen tragen. Wohin die Gegenseite, also alle anderen Whisky-Brennereien, die sich auch Glenlivet nennen, behaupten, dass es sich bei diesem Begriff mittlerweile um einen Überbegriff handle, wie zum Beispiel Islay Whisky oder Peated Whisky oder sonst irgendwas. Ein sehr schönes ähnliches Beispiel wäre ja zum Beispiel das Wort Föhn. Denn beim Wort Föhn handelt es sich um einen Markennamen von der Firma Sanitas, die heute AEG ist. Und wenn ihr mal darauf achtet, AEG sind die einzigen, die das Ding Föhn nennen. Und alle anderen müssen ihn Haartrockner nennen. Obwohl jeder das Ding Föhn nennt. Aber offiziell darf das eben nur die AEG Föhn nennen. Und genau darum geht es jetzt hier auch. Darf denn jetzt nur die Glenlivet Brennerei ihren Whisky Glenlivet nennen? Oder darf jede Brennerei im Umkreis, die einen ähnlichen Whisky brennt, ihren Whisky auch Glenlivet nennen? Alles eine sehr spannende Sache, aber 1880 setzt sich die Familie Smith durch und nur ihre Brennerei darf sich The Glenlivet nennen. Das ist sehr wichtig, denn sie haben sich das The geschützt und sie haben sich den Einzelnamen geschützt. Alle anderen Brennereien dürfen Glenlivet als Beinamen, als Suffix immer noch weiterhin verwenden. Und manche tun es bis heute. 1980, also 100 Jahre später, gab es immer noch 28 Brennereien, die Glenlivet als Subline hatten. Der Macallan, den ja sicher einige unter euch kennen, als einer der teuersten, bekanntesten Whiskys der Welt, hat bis 1996 Macallan Glenlivet geheißen. Und auch die Firma hieß Macallan Glenlivet Limited. Die Brennereien Tamnavoul in Glenmoray, Speyburn und Tomintoul tragen bis heute die Subline Glenlivet. Wenn man sich mit Whisky beschäftigt, kommt man an Glenlivet also eigentlich nicht vorbei. Und egal, ob man ihn mag oder nicht, Man ist es der Geschichte des Whiskys, den schottischen Clans und den alten Schwarzbrennern quasi schuldig, sich einmal ein Glas Glenlivet einzuschenken und darüber nachzudenken, wie wichtig diese Brennerei für die Geschichte des Whiskys, die schottischen Clans und die alten Schwarzbrenner war und bis heute ist. Und damit sind wir leider auch schon wieder am Ende dieser Folge. Freut euch aber auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, denn dann geht es darum, wie es Brennereien wie Lochnagar und Bruckler geschafft haben, von Schwarzbrennern zum Hauswhisky der Royals in London zu werden. Das solltet ihr also auf keinen Fall verpassen. Und wie immer gilt, wenn ihr zu den Geschichten, die ihr hier hört, auch mal ein Whisky probieren wollt, dann kommt zu einem meiner Tastings. Wann und wo diese stattfinden, findet ihr auf meiner Webseite wefreedram.com oder auf Instagram und Facebook. Schreibt mir gerne, teilt mich gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge von A We Free Dramcast. Bis dahin sage ich Tschüss und Slán je vois.